Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk Folge 37. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften mit dem Handel, der Telekommunikation, Technologie, Entertainment und Medien und vielen weiteren Industrien. Und heute haben wir einen sehr spannenden Gast im Podcaststudio, das ist Per Stemmler. Und Per ist der deutsche Geschäftsführer von Zoom. Und Zoom ist sicherlich eine Videotelefonie-Plattform, die vermutlich hier jeder von uns schon mal genutzt hat. Ich persönlich bin auch großer Fan dieser Plattform, obwohl wir company-intern andere Produkte nutzen. Und ich bin mega froh, dass Per unserer Einladung gefolgt ist. Und natürlich wollen wir wissen, wie sich die Situation um die Pandemie herum, vor der Pandemie und ja, wie die Dynamik sich da entwickelt hat, wie seine Perspektive aus, ja, wie soll ich sagen, aus Betreibersicht ist, wie sich das Thema Homeoffice und die Kommunikation, aber auch Businessmodelle wie Messen und dergleichen ausgestalten werden. Und da hat er sicherlich eine ganz spezielle und auch eine kompetente Perspektive zu. Hallo Per.
Ja, Mensch, danke Jin für die Einladung. Ich mache das gerne, auch über Facebook. Ich kenne Facebook schon länger, als meine Kinder Facebook kennen. Die benutzen natürlich Instagram und WhatsApp, was ich auch benutze. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin für alles offen. Ich bin für alle Fragen offen.
Wie kam überhaupt dieser Connect zustande zu Technologie, Hardware, Software und dem Thema Videoconferencing? Hast du dir das ausgesucht oder bist du da reingerutscht?
Beides, muss man in Wirklichkeit sagen. Mhm. Ich habe Maschinenbau in Braunschweig studiert. Ich habe mich dazu wirklich entschlossen, in Braunschweig zu studieren. Ich wollte gerne, ich war Gebrauchtwagenhändler, war mein Traum, als ich 18 war, oder Drogenhändler oder Musiker, so in dem Stil. Und meine Eltern haben das dann so ein bisschen, weil das ganz gut lief mit den Autos. Ich habe sehr viel Autos aus zum Beispiel Dänemark und Schweden. Da gab es so Buckel-Volvos und so, die man damals kaufen konnte in Schweden und Dänemark. Ich komme, wie gesagt, habe ich in Schleswig-Holstein gelebt. Mhm. Die konnte man ganz gut günstig kaufen, ein bisschen umbauen, hier zulassen, konnte man viel Geld mitmachen. Und die haben das dann so ein bisschen gesagt, ah, willst du nicht irgendwas studieren und so. Und dann habe ich mit 22 erst angefangen zu studieren, nämlich Maschinenbau. Und das war aber in Wirklichkeit, zu der Zeitpunkt war das schon gar nicht mehr, ich zeichne dir was und konstruiere was oder sowas, sondern das war in Wirklichkeit schon Produktionsplanung und Steuerung, hieß das damals. Heute heißt das ERP, Enterprise Resource Planning. Der Marktführer ist eine deutsche Firma, die heißt SAP. Und der Wettbewerber damals war die Firma Bahn. Das ging gar nicht anders, als dass man da die ganze Zeit mit IT zu tun hat. Wir nennen das heute vielleicht Digitalisierung der Fabriken, Digitalisierung. Und wir in Deutschland reden gerne von Enterprise 2.0 oder Industrie 2.0. Ja, dann bin ich aber sehr schnell schon Absprache zwischen Zulieferern und so weiter zu, ich war einer der, in der Testgruppe Mobiltelefon war ich auch drin. Mal, ja, kann man sich nicht vorstellen. Ich habe es zurückgegeben, weil ich immer bei der Arbeit gestört wurde durch ein Mobiltelefon. Habe es ja später, wollten alle ein Mobiltelefon haben. Das war noch so ein riesiger Knochen. Ja, tolles Ding. Irgendwann war ich dann bei der Videotelefonie angekommen. Damals hieß das nicht Videotelefonie, damals hieß das Webkonferenzen. Das war relativ klar, das war der Boom damals schon. Also das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur WebEx, die damals geboomt sind vor 15, 18 Jahren. Da sind ja viel mehr Firmen. Und wie gesagt, einige Firmen, wir benutzen ja jetzt BlueJeans hier, sind dann auch geboren worden. Und viele sind dann aber auch gestorben oder insolvent geworden. Auch BlueJeans ist ja mittlerweile verkauft worden. Das ist nicht mehr selbstständig, die gehören zu Verizon. Microsoft hat viele Firmen gekauft. In Deutschland gab es auch eine ganz tolle Firma, Netviewer hieß die. Die ist auch durch mehrere Hände dann gegangen, war auch zwischendurch noch Rocket Internet. Also es ist Wahnsinn. Und dann kommt man irgendwie, war ich denn bei, wie gesagt, der Firma Bahn, B-A-A-N geschrieben. Das waren die Hauptinvestoren von WebEx, aber auch von anderen Firmen, Safari, die dann an SAP gegangen sind. Irgendwie habe ich dann alle Leute kennengelernt von WebEx, auch die USA-Kollegen. Und dann, wie gesagt, dann bleibt das aus. Die haben lange versucht, mich abzuwerben. Ich wollte das immer nicht, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass da dann noch eine Firma groß werden kann. Wir sind dann 2019 an die Börse gegangen, waren damals sofort schon davor ein Einhorn. Am ersten Börsentag Börsenkurs schon verdoppelt auf von 15 Milliarden Kapitalisierung, Börsenkapitalisierung auf 32 Milliarden. Mittlerweile sind wir bei 100 Milliarden Börsenkapitalisierung. Das ist unglaublich.
Ich würde mal sagen, da hat es auf jeden Fall in Bezug auf den Einstieg bei Zoom ein gutes Timing gewählt, ne?
Das kann man ja vorher immer nicht wissen. Also wenn ich was sagen könnte, was man im Leben mal hätte anders machen können, hätte man vielleicht sagen müssen, man hätte früher einsteigen müssen bei Zoom. Hätte ich. Aber wie gesagt, ich bin glücklich, hier zu sein. Wir haben der Menschheit, glaube ich, ziemlich doll geholfen während Covid-19. Das glaube ich nicht nur, davon bin ich überzeugt. Wir machen ziemlich viel richtig, glaube ich.
Total klasse. Lass uns doch mal näher in das Thema Zoom einsteigen und das Thema Videotelefonie oder Videoconferencing-Technologie und Plattform. Wo stand Zoom eigentlich vor der Pandemie und wie hat sich die Dynamik dann entwickelt? Das ist ja offensichtlich, diesen No-Brainer ist total abgegangen, aber vielleicht kannst du uns da einfach mal mitteilen, wie du das wahrgenommen hast und was aber hier alles passiert ist.
Ja, also diese Speziallösung, muss man ja wirklich sagen, wie auch WebEx und eben in der Vergangenheit wahrscheinlich auch BlueJeans, das sind in Wirklichkeit B2B-Anwendungen. Also die das eingesetzt haben, sind Leute aus Unternehmen gewesen und die haben das gemacht, um Reisekosten zu sparen, produktiver zu arbeiten und einen positiven CO2-Reduzierungsbeitrag zu leisten. Im Grunde genommen ist das eine Gruppe gewesen, die das wissen, wie das geht. Und wir als Firma hatten, jetzt um das mal in Zahlen auszudrücken, hatten vielleicht 10 Millionen tägliche, wir nennen das Teilnehmer. Wenn ich also an 2 Meetings oder 3 am Tag teilnehme, zähle ich dann 2 oder dreifach.
Klar.
So, 10 Millionen tägliche Teilnehmer. Über den April, Mai letzten Jahres hinweg sind das plötzlich 300 Millionen geworden. Das heißt eine Verdreißigfachung.
Klar.
Was passiert da? Da müssen wir natürlich Datacenter-Kapazitäten dazu mieten. Was macht man bei den üblichen Anwendern, deren Börsenkurse denn auch in die Luft explodieren, wie Amazon beispielsweise? Und natürlich kommen dann plötzlich ganz viele Single-User, Privat-User, Einzel-User dazu, auf die wir vorbereitet sind von der Kapazität unserer Datacenter her, von der Solution her. Die sind aber nicht so gut ausgebildet in der Benutzung. Die wissen nicht so richtig, dass man sich muten muss, zeitweise, dass man nicht alles vor der Kamera macht. Wir kennen ja die berühmten Fehler, wenn die Kamera angeschaltet ist und man irgendwas sieht, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Oder ihren Desktop teilen und etwas teilen, was andere nicht sehen sollen. Da gab es unschöne Erlebnisse, aber an sich die Entwicklung dessen, was positiv ist, ist doch unglaublich. Wir haben in Deutschland zum Beispiel haben wir über 500 Universitätsverträge abgeschlossen. Das heißt, wir haben das ermöglicht, dass die Studenten und die Professoren ihr synchrones Lehrerlebnis halt virtualisieren, im Internet machen. Das ist unglaublich. Ja? Wir würden uns natürlich freuen, wenn die ganzen Schulen das jetzt auch hinkriegen. In den Schulen ist das natürlich viel komplizierter, weil die haben keine eigenen IT-Abteilungen, die haben keine eigenen Chief Information Security Officers, die haben keine eigenen Juristen. Wir haben natürlich eine große Uni, die hat das alles. Ja, die kommt sofort mit einem Stab von IT-Leuten auf uns zu und macht mit uns einen Rollout-Plan.
Das hat natürlich auch viel mit Kompetenzen zu tun und das sind ja strukturelle Themen, die sich jetzt auch verankern müssen. Ne? Ich habe das ganze Schulthema habe ich auch mitbekommen, natürlich. Ich habe eine Tochter, die ist 15 und das ist schon zum Teil suboptimal, wie da die Strukturen ausgestaltet sind und wie da teilweise gearbeitet wird und mit welchem Tempo auch Anpassungen vorgenommen werden. Aber gut, so ist es. Ihr steht aber auf jeden Fall auch im Mittelpunkt und sag mal, ihr seid ja auch eine International Company, genau wie wir. Jetzt für Deutschland, welche Mission oder Vision verfolgst du als Deutschlandchef speziell hier für den deutschsprachigen Raum? Hast du da Gestaltungsspielraum? Hast du da Ideen?
Ja, das ist interessant. Natürlich habe ich da Gestaltungsspielraum, weil ich kenne halt die ganzen Chefs. Wenn ich was sage, dann hat das auch irgendwo ein Gewicht, weil die dem auch vertrauen. Außerdem spreche ich hier die lokale Sprache. Und es ist eben auch so, das muss man auch wieder sehen, natürlich ist Zoom eine internationale Firma, die unterschiedlich zeitlich zum Beispiel von Corona betroffen wurde. Das erste Land, was von Corona betroffen war, war ja nicht Deutschland, sondern das war China. Das heißt, da mussten für China Entscheidungen getroffen werden, die praktisch wir aus unserer deutschen kleinen Sicht, ja, haben wir das gesehen, hä? Was machen die denn da plötzlich? Jetzt stellen die den Schulen Zoom kostenlos zur Verfügung, wieso das denn? Ja? Wir liften das 40 Minute auf Antrag. Plötzlich waren da, ich glaube, 2.000-3.000 Schulen in China, die Zoom eingesetzt haben. Das aus Sicht des Investors könnte man ja sagen, kostet das ja erstmal Geld, ja, weil wir mehr Datacenter-Kapazitäten brauchen.
Ja, nur logisch.
Logisch, so. Das ist natürlich für den normalen Journalisten erstmal gar nicht erkennbar, warum eine Firma das macht. Und dann hat man ja auch sofort das Problem, wenn man was kostenlos anbietet, dass man sozusagen gesehen wird wie Facebook oder Google, die eben irgendwie auch Werbung verkaufen wollen. Das ist ja gar nicht unser Businessmodell. Nee. Unser Businessmodell ist, dass wir ein Abonnement verkaufen, so ähnlich wie wie das eben auch eine Zeitung machen würde. Ja, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, irgendwelche Werbung oder sowas zu verkaufen.
Telefonieranbieter.
Ja, das genau. Das ist eine Kommunikationsdienstleistung. Wir sind kein Datensammler. Das können wir gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. So, und dann ist es natürlich so, dann kam das plötzlich doch in die anderen Ländern und wir, glaube ich, Deutschland war dann das 12. oder 14. Land, wo wir genau das auch gemacht haben. Gesagt haben, hier, ihr könnt die Schulen auch kostenlos Zoom einsetzen, wenn sie sich bei uns melden. Und was wir hier auch ganz klar anders machen als in anderen Ländern ist, wir beschäftigen hier mehr Juristen im Datenschutz zum Beispiel und Leute, Engineers im Datenschutz, weil das in Deutschland einfach ein ganz anderes Thema ist als in zum Beispiel USA oder Indien oder England, wenn man sich die europäischen Länder mal anguckt, lustigerweise die Datenschutzbehörde in Baden-Württemberg, die hat gerade ein Video rausgebracht, ein total lustiges Video, wo am Ende eben drin steht, Datenschutz und Digitalisierung gehören zusammen. Ja, und das ist der Datenschutz will auf keinen Fall die Digitalisierung verlangsamen oder entschleunigen, sondern im Grunde muss man das ja auch so sehen, dass der Datenschutz in Deutschland, der ist so weit entwickelt und so gut, dass das wahrscheinlich irgendwann Exportmodell wird. Und tatsächlich ist es auch so, dass einer der teuerst bezahlten juristischen Datenschützer der Welt, das ist ein Deutscher. Der sitzt in San Francisco und der war bei einer amerikanischen Anwaltskanzlei in der Frankfurter Niederlassung Hauptdatenschützer. Der hat auch ein Buch geschrieben, zwei sogar über Datenschutz und das ist eins der meistverkauften Datenschutzbücher. Und in der englischen Auflage verkauft sich das lustigerweise besser als in der deutschen im Augenblick.
Spannend. Vielen Dank für diese Ausführung. Aber zurück zu Zoom und Vision. Was ist dein persönliches Mission Statement? Was willst du erreichen?
Was ich erreichen will, dass wir ganz klar den Menschen hier helfen, im Besonderen in Deutschland, Bildung weiterzuentwickeln. Das ist die Mission für die Bildung. Die Mission für die Unternehmen ist natürlich und das sind ja in Wirklichkeit die am meisten bei uns an Geld lassen am Ende. Und ich bin ja auch irgendwo für den Umsatz und den Gewinn hier verantwortlich. Die Unternehmen können von Zoom unglaublich profitieren. In allen Bereichen. Und das müssen wir denen noch stärker beibringen. Das müssen wir denen erklären. Das ist in allen Bereichen, wie gesagt, im Marketing. Deutschland ist ein Messeland. Wir werden keine großen Messe mehr haben. Wir sind als Land das Messe-Weltmeisterland in Wirklichkeit. In der Zukunft müssen wir das alles digitalisieren. Jetzt denke ich gerade an Dirk Kräuter, das ist ein Trainer für persönliche, menschliche Weiterentwicklung. Der hat das geschafft, seine ganzen Events, die vorher in Hotels oder ich nehme mal an, in Hotels stattgefunden haben, ich habe da selber noch nie dran teilgenommen, ich habe das aber immer bewundert, was der macht. Und der macht das mittlerweile über Zoom und der hat richtig große Teilnehmerzahlen, die er schafft zu begeistern. Bei dem geht es um Begeisterung, würde ich sagen. Und das macht er super. Dann, wenn ich sehe, dass das Oktoberfest, selbst da gab es digitale Wiesenveranstaltungen, ganz toll. Und das wird natürlich von Marketingorganisationen organisiert. Also Lead Generation würde man das im Marketing nennen. Das haben die noch nicht alle Marketingagenturen begriffen, wie das funktioniert, Lead Generation. Dann nehmen wir mal Personaldienstleister oder die Personalabteilung in Unternehmen, Leute anwerben. Wie geht denn das heute? Du kannst sie ja nicht mehr sehen bei Covid. Also musst du Zoom-Meetings machen. Das Onboarding musst du über Zoom-Meetings machen.
Aber du hast ja vorhin gesagt, dass nicht nur Zoom, sondern grundsätzlich das Thema Videotelefonie eher B2B genutzt wurde und seine Ursprünge hatte über CAD-Designer, die sich ausgetauscht haben. Jetzt habt ihr ein ganz anderes Profil von Nutzern und ganz viele verschiedene Anwendungs- und Kommunikationskontexte. Welchen Impact hat das auf Zoom gehabt? Also habt ihr mehr Leute jetzt im Produktdesign, die über verschiedene Use Cases nachdenken? Wie geht ihr da in die Entwicklung ran und was habt ihr da auf
Wir entwickeln tatsächlich sogar ganz neue Produkte da drum herum. Mhm. Ja, das Letzte, was wir entwickelt haben, darum, das nennen wir On Zoom. Das ist im Grunde genommen eine Plattform, nehmen wir mal eine Tanztrainerin oder eine Yoga-Trainerin oder Trainer, wo die sich auf der Plattform selber anmelden und einen bezahlten Kurs anbieten. So haben wir ja vorher noch nicht mal gedacht, dass praktisch der Teilnehmer bezahlt. Das ist ja so, dass wir immer denken, dass der Gastgeber bezahlt dafür, dass er die anderen einlädt. Ähnlich wie bei der Telefonie, wo ja der anruft, ist der bezahlt in Wirklichkeit. Der andere benutzt nur sein Telefon und muss aber nicht dafür bezahlen. Das scheint unglaublich gut zu laufen. Ich hätte jetzt gedacht, dass da mehr vielleicht so Persönlichkeitsentwickler oder sowas auf der Plattform sind. Nein, das meiste sind tatsächlich Fitnesstrainer, Tanztrainer und so weiter. Für mich war der Erfolg der Plattform, der schon da ist, hätte ich nie mit gerechnet. Aber die Produktentwickler haben das so gemacht. Was wir auch machen, wir entwickeln uns ein bisschen so, die Literatur nennt das gerne Consumerization of IT. Natürlich haben wir jetzt auch Emoticons, um Rückmeldung zu geben. Ja? Stellen wir uns größere Meetings vor, 200, 300, 400 Teilnehmer oder 10.000 Teilnehmer. Da musst du ja irgendwie, da kannst du nicht irgendwie alle unmuten zu irgendeinem Zeitpunkt. Kannst du nicht alle lautstellen. Du musst ja trotzdem eine Rückmeldung erfahren als Musiker, wenn du Musikveranstaltungen über Zoom machst. Ja? Dann kannst du das eben über Emoticons machen, die ja von Plattformen wie Zoom, Instagram oder Facebook sind die schon lange bekannt, wie gut das geht. Filter, Instagram ist sicherlich auch wegen der Filter so berühmt geworden im weitesten Sinne. Und wir bieten jetzt mittlerweile Filter an. Wir bieten künstliche Intelligenz an, womit wir nicht gerechnet haben. Wir haben jetzt die ersten Anwendungen, sehe ich, tatsächlich im Healthcare-Bereich, wo zum Beispiel die Anmeldung wenn ich zum Arzt gehe, nicht mehr über eine Person erfolgt, weil die ja angesteckt werden könnte, sondern da steht nur noch ein Rechner mit einer Kamera und Mikrofon. So. Und was da auch noch steht, ist in Wirklichkeit ein Hinweis, dass die Temperatur des Menschen, der vor der Kamera steht, über die Kamera gemessen wird. Wir kennen das alle, Wärmebildkameras von Häusern und so weiter. Klar. Und wenn einer eine erhöhte Temperatur hat, wird er gefragt, ob er einen Corona-Test dabei hat oder schnell mal eben einen machen möchte. Ist natürlich ein super Impact. Es ist gesundheitlich genau das, was wir haben wollen. Und in die Richtung müssen wir natürlich weiterentwickeln. Das heißt, wir müssen sehen können als Unternehmen, nicht als Unternehmen, Entschuldigung, als Anwender. Wie heißt der? Ich sehe jetzt also deinen Namen, Jin. Spricht der gerade? Und welche Temperatur hat er gerade in seinem Körper? Und dann kann ich als Arzt sagen, Corona-Test. Und ich setze meine Mitarbeiter nicht einer möglichen Ansteckung aus.
Klar, ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand. Was mich interessieren würde, ist, Per, weil ihr da komplett im Zentrum seid und auch, so wie du mich informiert hast, ihr auch viel Insight-Forschung und Nutzungsforschung betreibt. Wir haben ja ein Jahr, wo speziell auch die Kultur ordentlich betroffen war. Und ich habe das im Vorgespräch mit dir so herausgehört. Du lebst im Wuppertal, da gibt es eine interessante Musikkultur. Und wie siehst du das? Also Festivals, Events, Zoom selbst sitzt in Köln, Gölle Alav. Was ist deine Perspektive? Wie kann Zoom helfen? Habt ihr Gedanken oder Ideen dazu? Entwickelt ihr Produkte, dass ihr quasi diese Digitalisierung von solchen kulturellen Veranstaltungen oder auch Messen, dass ihr da unterstützen könnt?
Ja, ich versuche das mal ein paar technischen Beispielen zu erklären, was wir da entwickeln und entwickeln müssen. Nehmen wir mal an, ich erkläre erstmal, was ein Noise Gating ist. In diesem Meeting ist es so, wenn einer nicht spricht, wird er in Wirklichkeit von der Plattform, wenn sie gut ist, wir benutzen ja jetzt nicht Zoom, sondern eine andere, wird der technisch leise gestellt. Damit die Nebengeräusche, wir haben eben Nebengeräusche von einer Teilnehmerin hier gehört, die werden de facto bei Zoom über künstliche Intelligenz, zum Beispiel eben Klappern einer Tastatur, ausgeblendet. Die werden weggemacht, die werden unterbunden. Wenn ich jetzt also eine Musikveranstaltung über Zoom machen würde und diese Einstellung im Standard beibehalten würde, würde ich von der Musik ziemlich viel verlieren. Deshalb gibt es eben dieses Image, dass man über, oder die Idee, dass es gibt Menschen, die glauben, man kann eine Kurveranstaltung nicht über virtuelle Plattform machen. Weil in der normalen virtuellen Plattform ist ein Noise-Gating. Das geht nicht. Also muss man die Einstellung dahingehend verändern können für eine Musikveranstaltung, ein Chor beispielsweise. Und dann muss man eben alle Nebengeräusche mit dabei haben, um das Synchron überhaupt hören zu können als Teilnehmer. Das haben wir jetzt auch schon. Das ist tatsächlich erst durch Corona entstanden, wo Chöre, die nicht mal singen, war ja im Besonderen verboten, ja, in Kirchen beispielsweise. Dann ist im Besonderen, haben wir darauf Wert gelegt, wenn man sich das ergoogeln will, einfach mal googeln, how to change my music settings in Zoom. Das gibt jetzt richtig viele Chöre, die in Zoom schon Gesangsveranstaltungen machen. Es gibt den ersten Film, der über Zoom gemacht wurde, die ersten Filme. Es gibt die ersten Musikvideos, die komplett über Zoom gemacht wurden. Das geht natürlich alles nur mit richtigen Produktionsfirmen. Was eine andere Technik, die ich super interessant finde, ist, sind Kameras, die kommen aber nicht von uns, sondern die kommen von den Hardwareherstellern, die eben mittels künstlicher Intelligenz den Zuhörer verfolgen, den Großstellen, den Kleinstellen. Den über Handzeichen, habe ich jetzt schon gesehen, muten. Wenn ich also zum Beispiel, es gibt die ersten Kameras, die erkennen, wenn ich die Hand hebe, dass ich gemutet sein möchte. Und wenn ich die Hand wieder hebe, möchte ich geunmutet werden. Warum ist das wichtig? Weil ich denn solche Veranstaltungen wie zum Beispiel eine, ich nenne das immer den Weather Forecast View, den kann ich dann auch über Zoom machen. Das ist die nächste große Entwicklungsstufe. Wir sehen uns ja jetzt, wir sind gleichzeitig jetzt für die Zuhörer in einer Videokonferenz. Wir sehen uns alle ab Bauchnabel aufwärts etwa oder Brustkorb aufwärts, je nachdem. Wir sehen unsere Gesichter und die Headsets vielleicht. Die nächste Entwicklungsstufe ist, dass man wie abends beim Wetter, bei der Wettervorhersage im Fernsehen, dass man den ganzen Körper sieht und vor einem Greenscreen dann steht und im Hintergrund irgendwas einspielt. Dazu muss man natürlich ein Headset aufhaben. Da muss man der Kamera, wenn man ja keinen Kameramann hat, nicht jeder hat den, dann muss man der Kamera ja mitteilen, was gerade passieren soll, ob die einen verfolgen soll, ob man größer gestellt werden soll. Und das kann man über Handzeichen machen, während man spricht. Unglaublich tolle Entwicklung.
Wohin siehst du denn die Entwicklung von Work from Home oder Remote Working? Wir haben bei Facebook zum Beispiel eine ganz klare Perspektive. Wir wollen innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre wirklich komplett umschalten auf Remote Work. Das heißt nicht, dass wir keine Offices haben werden, aber dass die Präsenztage halt, dass bestimmte Präsenztage definiert werden, aber ansonsten halt wirklich remote gearbeitet wird. Wie siehst du da die Entwicklung? Was sind deine Perspektiven innerhalb der nächsten Jahre?
Ja, also jetzt muss man ganz wieder sagen, als ich angefangen habe bei WebEx 2003, war ich Mitarbeiter Nummer 1. Ja, das Erste, was ich gemacht habe, ist die Idee, die die hatten, ein Büro zu mieten, aufgegeben habe, weil es vollkommen klar war, dass das Talentpool, was wir haben wollen, das werden wir nicht an einem Standort kriegen und wir brauchten überall in Deutschland damals Mitarbeiter. Wir haben also alle schon seit 2003 von zu Hause gearbeitet. Alle.
So, was wir wirklich Early Stage ist.
Das war wirklich Early Stage damals. Ja. Damals gab es einen Marktführer für solche Unternehmen, der heißt auch heute noch Regus.
Ja, natürlich. Kenne ich auch.
Kennt jeder. kennt jeder. Die waren super. Die haben so tolle Technologie gehabt, um das alles zu virtualisieren. Die haben also tatsächlich, haben wir da auch bezahlt. Und die haben die Anrufe angenommen und so weiter, haben das im CRM-System eingegeben. Das haben die super gemacht. Dann sind wir 2007 von Cisco übernommen worden und die hatten auch eine super Homeoffice-Policy, muss man wirklich sagen. Ganz super definiert, alles klar. Also ich kenne das in Wirklichkeit gar nicht anders. Und da muss man wirklich sehen, ich weiß noch bei Cisco, da habe ich tatsächlich Statistiken gesehen, bei welchen Firmen die Gewinne höher sind und welche Firmen schneller wachsen und so weiter. Und mittlerweile, jetzt bei Zoom, habe ich schon die ersten Statistiken gesehen, welche Firmen gerade als Startups gegründet werden, die nicht mal mehr ein Office haben und auch gar keins haben wollen. Es gibt also eine ganz neue Entwicklung bei Startup-Entwicklung, im Besonderen wegen dem Talentpool und wegen dem Auslagern von Dienstleistungen, im Besonderen im Programmierungsbereich, dass gar keine Präsenzkultur, dass es die Präsenzkultur so nicht mehr gibt und die wird es auch nicht mehr geben in der Zukunft. Zoom selber sagt, dass wir überhaupt keine Büros mehr besuchen, aus natürlich im Grunde genommen sind das die Covid-Gründe, Pandemie-Gründe, aber dass wir auch nicht so zurückkehren werden, wie wir die Büros verlassen haben. Die Büros werden eher so, und das wird für alle Firmen gelten, werden eher so Employee Experience Center werden, wo man mal was Tolles erleben kann. Und ganz ehrlich, das erleben wir doch schon bei WeWork. Jetzt gehen wir mal zurück in die Idee von WeWork vor der Pandemie. Das ist eine tolle persönliche Community da drin. Ja, und deshalb Friesenplatz, ja, Köln, WeWork, super. Also wir waren da, ich war da ein paar Mal drin, eine ganz tolle Erfahrung. Ich war sehr oft in dem Amsterdamer WeWork und in einem Hamburger auch schon, in einem Berliner, in einem Frankfurter, überall eine positive Stimmung. Klar. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, ein T-Shirt zu tragen, wo Zoom drauf stand oder irgendwie einen Regenschirm irgendwo hinzustellen, wenn es geregnet hat, wo dann Zoom drauf stand. Und dann sind die Leute auch auf mich zugekommen, haben irgendwelche Fragen gestellt, weil Zoom so gewachsen ist, dass sie gar nicht wussten, wo sie diese Fragen beantwortet bekommen haben. Und das glaube ich, dass das kommt. Also ich diesem Arbeitskonzept, wie WeWork das ja sagt, ja, du gehst in ein Büro, um andere Menschen zu treffen und dich vielleicht inspirieren zu lassen von Menschen, das ist schon doll. Das wird funktionieren. Das wird selbst die tolle alte Firma Siemens, die ich bewundere, ja, selbst die haben ja schon gesagt, dass sie das ändern werden. Oder die haben es schon geändert. Ja, die sind schon raus aus den meisten Büros. Das muss man auch jetzt wieder positiv sehen fürs Klima.
Klar.
Man muss das positiv sehen für die Work-Life-Balance. Wenn man das hinkriegt, dann auch an einem bestimmten Zeitpunkt nicht zu arbeiten. Bei mir ist das so, mein Haus ist so groß, zum Glück, da ist eine Wohnung drin, die benutze ich als Homeoffice, da ist eine eigene Klingel, ein eigenes Klo, da ist ein eigener Briefkasten und da ist eine dicke Tür. Und wenn ich meine Frau anrufe zum Mittagessen, die im Stockwerk über mir gerade ist, dann ist das schon so, dass ich sie manchmal aus Spaß mit einer Berliner Telefonnummer anrufe und sage, ich komme gleich zum Mittagessen. Man kann ja die Telefonnummern alle faken. Ja. Also das ist schon die einzige Industrie, um die ich mich da immer so ein bisschen Sorgen mache, ist natürlich die Autoindustrie, weil ich nicht weiß, wie kann die damit umgehen. Für uns, für mich ist das die Schlüsselindustrie in Deutschland. Die Autoindustrie und die Zulieferindustrie. Ja. Und die stehen da vor einem ziemlich großen Umbruch.
Das Thema Mobilität halt, ne?
Genau.
Durch diese, ja, das ist schwierig, das ist eine große Herausforderung. Da stößt du ein Thema an, was mich auch eher besorgt, ne? Weil das einfach für uns auch wirtschaftlich so wichtig ist als Exportmarkt und das ist ein anderes Thema. Aber lass uns mal auf das Thema Event und Businessmodelle wieder zurückkommen. Zum Beispiel, wir werden ja bei der Produktion des Podcasts unterstützt von den Podstars, das sind die Online-Marketing-Rockstars und ein Diversifikationsbereich von denen und da haben sie ja tolle Kompetenzen entwickelt. Ich habe letzte Woche noch mit Philipp Westermeier gesprochen, vorletzte Woche war es, auch über seine Perspektive zu Kongressen. Ja, also wenn man das als Obergriff mal wählen will, wir sind auch eine unheimliche Messenation. Ich habe sehr viele persönliche Bekannte, die auch im Messegeschäft verankert sind. Wie siehst du da die Entwicklung? Was macht ihr, um da zu helfen?
Also wir gehen davon aus, dass es diese Messen, wo Leute teure Sachen ausstellen und sich dort alle treffen und auch so Messepartys und so weiter, das sehen wir auf einem viel stärkeren Rückgang, als es jetzt schon stattfindet. Also vor Corona ist es ja schon zurückgegangen. Wir gehen davon aus, dass es eine sogenannte Pro-Lead-Kosten gibt, die man durch eine Messe erreicht. Das bedeutet, ich habe Kosten und teile die durch die Anzahl der Visitenkarten, die ich in ein CRM-System reingegeben habe, für die Zuhörer. Das kann ich viel, viel besser machen über Online-Events. Ja? Dann muss ich die Party halt nebenbei machen. Was ich also glaube, ist, dass das stärker getrennt wird in der Zukunft zwischen Business und ich lerne dich kennen und möglicherweise Party. Ich glaube, dass die Trennung gut ist und dass es den Messestandort in Deutschland für die physischen Messen weiter schwächt, die Zukunft. Und dass die, da wir aber so viele Spezialisten auf diesem Gebiet haben, dass die ihre Arbeit stark digitalisieren müssen, weil der Bedarf ist da. Der Bedarf für sowohl die After-Messe-Party, Messe-Abends-Party, das ist alles da. Es ist auch der Bedarf da, die Produkte mal anzufassen. Mhm. Der Bedarf, da wirklich hinreisen zu müssen, der ist in Wirklichkeit nicht da. Mhm. Ja, wenn das alles vor der Haustür wäre, wäre das alles super. Ist es aber nicht. Das ist eben nur an den Messestandorten. Mhm. Ich glaube, dass der oder wir werden in die Richtung weiterarbeiten, dass wir den Kunden und möglichen Kunden das weiterhin erklären. Die Budgets im Marketing sind riesengroß für Messen. Deshalb wird das auch möglich sein, die Messen zu virtualisieren. Event-Business, Event-Marketing. Das wird alles super sein, super werden. Das betrifft in Wirklichkeit nicht nur die eigentlichen B2B-Messen, sondern das betrifft auch sowas wie die Kunst. Es gibt einen Künstler, der macht über Zoom Zaubervorstellungen. Jetzt kann man sich schon überlegen, wie viel Geld der nimmt pro Zaubervorstellung. Wenn der nur bei 200 Zuschauern 15 Euro Eintritt nimmt, für die kann man sich schnell überlegen, dass das ziemlich erfolgreich ist. Ja? Und der macht ganz tolle Sachen. Ja? Zaubervorstellungen übers Internet. Natürlich kann der ganz andere Techniken nutzen, als jemanden, der auf der Bühne steht. Natürlich hat er Assistenten, die keiner sieht, die in Wirklichkeit im Hintergrund die virtuellen Hintergründe ein bisschen verändern. Die auf dem iPad, wo er Wasser reingibt, natürlich hat er da wirklich kein Wasser reingekippt, aber dann taucht halt auf dem iPad eine Welle auf und so weiter. Das ist alles natürlich über Remote-Technologien gesteuert. Das ist super. Das wird alles noch mehr kommen. Und jetzt ich mir vorstelle, wie wollen wir denn unsere Mitarbeiter motivieren? Wir müssen solche Leute, solche Künstler auch mal einladen. Das tun wir auch. Wir laden die ein in unsere Mitarbeiterveranstaltung. Weihnachtsessen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben von einem 3-Sterne-Koch, tatsächlich sogar von einem 5-Sterne-Koch, haben, ich glaube, 480 Mitarbeiter von Zoom in Europa, haben eine Kiste bekommen und der hat uns gesagt, was wir damit machen sollen. Gab es einen Kochkurs, der hat 2 Stunden ungefähr gedauert und dann haben alle Leute bei sich zu Hause meistens mit ihren Partnern zusammen was gegessen. Natürlich ist das total lustig, weil da passieren Sachen, mit denen selbst ein 5-Sterne-Koch oder auch ich nie im Leben gerechnet habe. Ja. Da schneidet sich natürlich jemand im Finger. Oh. Ja. Und zwar vor laufender Zoom-Kamera. Und das Lustigste war ein, sagen wir mal, 21-jähriger Mitarbeiter aus Spanien, der wahrscheinlich noch nie gekocht hatte. An einer Stelle musste man in eine gusseiserne Pfanne ein Fleischstück legen, um das sozusagen nachzuwärmen, damit es noch ein bisschen aufwärmt im Backofen. Und dann an einer anderen Stelle musste man, nachdem man was anderes gemacht hatte, die Pfanne wieder rausholen. Und er hat sich die Finger verbrannt und die Hände, weil er die Pfanne einfach angefasst hat. Die Idee wäre keiner gekommen. Jeder normale Mensch, der schon mal irgendwas gekocht hat, dem wäre das nicht passiert. Aber alle konnten es über Zoom sehen. Unglaublich. Also das kommt. Eventveranstaltung. Ich freue mich darauf. Sowas wird immer besser werden. Warum auch nicht? Jetzt sehe ich gerade die ersten Autoverkäufer, die Autos verkaufen über Zoom. Ja, also den Verkaufsprozess über Zoom machen. Im Vertrieb, glaube ich, wird die ganze Digitalisierung noch viel, viel stärker werden. Die Verkäufer sagen ja immer, sie müssen eine persönliche Beziehung aufbauen und brauchen alle einen Dienstwagen und müssen deshalb zum Kunden hinfahren. Vielleicht fällt das irgendwann weg.
Ja, die Fragestellung oder was mich persönlich auch beschäftigt ist, wir haben natürlich mit Oculus auch das ganze Thema Virtual Reality und Augmented Reality auch bei uns bei Facebook im Fokus. Wir haben ja auch eine riesige Entwicklungsunit in Zürich. Wie siehst du das ganze Thema? Wie weit wird die Immersion gehen? Haben wir dann halt tatsächlich wirklich, wie auch immer, geartete Wearables oder Oculus auf oder andere Devices und finden uns im komplett virtuellen Raum wieder? Oder wird es der Bildschirm bleiben und diese Arbeitsstruktur, ich sag mal, um einen herum, ja, Laptop-Stand, wird das so bleiben? Was ist deine Perspektive darauf?
Statistisch gesehen gucken wir uns das natürlich an. Tatsächlich wissen wir, mit welchem Endgerät die Leute in Meetings reingehen. Natürlich ist die Anzahl der Mobilgeräte, lass es nun ein iPad oder ein iPhone oder ein iOS-Gerät sein, steigend. Es ist aber auf ganz schön niedrigem Niveau. Ja? Und die Kollegen, die da über eine Oculus oder sowas reinkommen wollen, das ist richtig insignifikant im Augenblick noch. Es gab viele Vorstöße in der Vergangenheit, wo ich das sehe. Ich gucke ja eher auf den B2B-Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, als auf den Privatbereich. Da sehe ich das doch eher so, da sehe ich das im Maintenance-Bereich, also im Wartungsbereich, wo der eine dem anderen helfen kann. Aber ganz ehrlich, technologisch ist das schon ganz schön weit ausgereift. Das sehe ich im Consumer-Bereich viel stärker wachsen. Also für Spiele, für Unterhaltung, möglicherweise für Events, möglicherweise für Partys und so weiter. Ich sehe, dass wahrscheinlich das Homeoffice, so wie wir das jetzt hier haben im weitesten Sinne oder im Büro, dass das noch ganz schön lange erhalten bleibt. Also ich gehe jetzt nicht nur von dem Computer und Laptop auf, sondern von dieser, von der Art, wie du bist. Du sitzt möglicherweise auf einem Stuhl, an einem möglicherweise Rechner oder Bildschirm, aber an einem Tisch. Und du musst dann eben auch mal aufstehen, damit du deinen Körper anregst und so weiter. Vielleicht musst du zwischendurch mal Sport machen, musst genügend Wasser trinken. Ob das nun am Ende vom Laptop oder vom Rechner oder von der Oculus ist oder vom Handy oder so, weiß ich nicht. Ja? Ich glaube nicht, dass je kleiner das Device wird, dass sich das umso schneller durchsetzt. Ich sehe schon, dass genau wie bei den Fernsehern in Wirklichkeit eben eher sowas Großes kommt. Ich sehe jetzt die ersten Homeoffice-Devices kommen. Ich gucke gerade zufällig auf eins, weil ich gestern eins zugeschickt bekommen habe. Ich glaube, dass das kommt. Ich glaube, dass...
Was ist das für ein Homeoffice-Device, was
du bekommst? Das ist ein Homeoffice-Device. Das heißt, in meinem Fall heißt das D10 Zoom for Home. Muss man sich vorstellen wie einen großen Fernseher. Da ist aber eine Kamera drin. Und das hat Lautsprecher. Nicht so gut wie eine HiFi-Anlage, aber auch besser als der vom Rechner. So, und dann kann ich praktisch über das Gerät in eine Zoom-Konferenz reingehen. Und das ist eben groß, das Gerät. Und das ist, glaube ich, das, was kommt. Dass die Anbieter vielleicht von Homeoffice-Devices und die Fernsehanbieter, dass das zusammenwächst. Wir sind gerade in einem Forschungsprojekt mit drin, mit auch einer deutschen Firma, die darf ich jetzt aber nicht nennen. Kann man sich aber eigentlich vorstellen, welcher das ist. Die stellen sich sowas vor, dass wir gemeinsam Fußballspiele gucken irgendwann und gleichzeitig in einer Zoom-Konferenz auf dem gleichen Bildschirm sind.
Ich hätte da jetzt eine Vermutung, aber das klingt spannend.
So, ist doch aber irgendwie auch klar, dass das kommen muss. Jetzt stell dir mal vor, Jin, du bist HSV-Fan und ich wäre Borussia Dortmund-Fan und ein Kollege von mir wäre Bayern München-Fan. Jetzt kann es doch sein, dass... und ich bin aus Schleswig-Holstein. Jetzt kann es doch sein, dass ich mir zusammen das Spiel Holstein-Kiel gegen Bayern München hätte gerne angucken wollen mit meinem Freund, der vielleicht irgendwo sitzt. Dann kann ich dem, lache ich mich kaputt, dass Holstein-Kiel gewinnt, weil ich Schleswig-Holsteiner bin. Und nebenbei zeigt er mir dann noch ein Video, im weitesten Sinne können wir uns aber unterhalten. Wir können den Ton aus dem Fernseher leise stellen, uns unterhalten und können zusammen ein Erlebnis haben. Nämlich zusammen in einer Zoom-Konferenz sein und zusammen Fernsehen, Fußball gucken. Das kann doch durchaus sein, dass wir das auch zu 10 machen irgendwann. Ja, oder zu 100. Und de facto in Dänemark gibt es schon die ersten, die das mit Tausenden machen.
Ich glaube, dass so gemeinsame Watch-Sessions, wie auch immer geartete Inhalte, Fußball ist natürlich ein super Thema, dass das definitiv Einzug erhalten wird. Das sind ja auch Themenbereiche, die wir uns sehr eng angucken und an denen wir arbeiten. Bei uns hat auch dieses ganze Thema Livestreaming total gewonnen. Und schafft da tolle Vernetzungsmöglichkeiten, tolle Unterhaltungsmöglichkeiten und auch Agilität. Also es sind auch unheimlich viele Unternehmen, die jetzt in eine Live-Kommunikation reingehen. Und,
richtig, und genau. Halt
also Events auch. Ne?
Das ist ja etwas, was wir auch sehen, statistisch wieder. Nehmen wir mal die Quartalskonferenz eines börsennotierten Unternehmens. Klassischerweise hat die vor 20 Jahren im Hotel stattgefunden. Irgendwann kam dann schon dieser Übergang, dass die meisten Teilnehmer, ein paar waren natürlich immer noch im Hotel, über eine Audiokonferenz dabei waren. Der Hauptanbieter für diese Audiokonferenzen ist natürlich die Deutsche Telekom. Die rechnen pro Minute pro Teilnehmer ab. Ein Riesengeschäft. Jetzt seit, sagen wir mal, 2 Jahren gibt es tatsächlich virtuelle Hauptversammlungen, wo tatsächlich über einen Livestream, deshalb bin ich gerade drauf gekommen, die Vorstandsvorsitzenden und deren Finanzvorstände und deren, wen immer sie dann dazu einladen, dass er was sagen soll, Hauptverkäufer, Hauptpersonalvorstand, dass die was sagen und die Teilnehmer können tatsächlich eine Frage stellen. Genau wie in echt im Hotel. Das kommt unglaublich. Das sind Wahnsinnswachstumsfelder. Und da sind wir dann sofort wieder bei den Eventmanagern, die sowas natürlich unterstützen müssen. Da sind wir bei den Audio sozusagen Ingenieuren, nenne ich die mal, die das Audio-Broadcasting unterstützen. Dann gibt es die Netzwerker, die damit arbeiten müssen, die die Priorität einstellen müssen, dass das Audio wichtiger ist als der Videofeed, damit auf jeden Fall das Hörbare besser ist als das Sichtbare. Müssen also auf den Routern und Switchen festlegen, was ist für mich die Priorität.
Wo sind denn eure Innovationsforschungsschwerpunkte? Weil das sind ja ganz, ganz viele Themen, mit denen ihr euch befassen müsst. Was ist Fokus?
Auf der einen Seite natürlich Packet Loss. Also, wie kann man am besten etwas übertragen bei schlechter werdenden Bandbreiten? Wie kann man ein Videofeed übertragen mit möglichst wenig Kosten? Wenig Kosten bedeutet, du musst das relativ bandbreitenarm machen, weil Bandbreite Geld kostet. Das ist sozusagen der Schwerpunkt der Mathematiker im Unternehmen. Dann natürlich Feature Function ist immer ein Schwerpunkt. Was für neue Features geht das? Und da, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, Consumerization. Und dann natürlich Sicherheitsfeatures ist im Augenblick total im Kommen.
Klar.
Und dann, was wir auch noch im Augenblick viel machen, ist Plattformgedanke. Sachen, die wir selber gar nicht entwickeln können, die andere besser können als wir. Integration sind das im Besonderen. Wir stellen mittlerweile, wir nennen das Zaps, einzelne Applikationen über APIs zur Verfügung oder Applikationsanbieter stellen APIs für uns zur Verfügung und deren Kunden und unsere Kunden, um etwas zusammenzumachen.
Integration und neue Plattformen mit erschließen, Kooperation mit Hardwarepartnern.
Genau, gerade bei den Hardwarepartnern ist es natürlich so, dass sichergestellt sein muss, wenn ich in Zoom bin und mehrere Kameras angeschlossen habe. Das hatten wir ja vorhin am Anfang, hast du mich von der Seite gesehen, das war eine andere Kamera als die Kamera, die ich jetzt benutze. Weil ich natürlich auch Kameras ausprobiere und deren Bandbreite ausprobiere. Natürlich wird eine hochauflösende Kamera mehr Bandbreite brauchen als eine weniger hochauflösende. Und hier bei den Mikrofonen ist es auch so, da gibt es unglaubliche Qualitätsunterschiede, aber auch unglaubliche Bandbreitenunterschiede. Das soll natürlich alles vom Zoom-Cockpit, nenne ich das jetzt mal, von der Zoom-Cockpit aus gesteuert werden. Und ich möchte nicht jedes Mal in den Systemeinstellungen irgendwas suchen müssen.
Da gibt's natürlich auch recht. Wir hatten ja noch bei der Einwahl hier auch mit allen Teilnehmern, die die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht hören können. Diese fünfminütige, und wir sitzen ja als Experten hier, haben mal Erfahrungswerte, wir haben trotzdem 5 Minuten gebraucht, um das Setup zu gestalten, sodass wir diesen Podcast aufnehmen können. Und das ist halt auch immer noch eine Experience. Ich mache den Podcast ja 2-wöchentlich, aber es klemmt immer. Und ich würde sagen, dass aber in der Regel doch technikaffine Personen dabei beteiligt sind. Aber du hast immer das Thema, dass du halt erstmal in die Settings gucken musst. Du musst dich dort muten, da musst du jetzt dich auspegeln.
Und das soll natürlich, wäre natürlich schön, wenn das in einer Plattform wäre. Wenn also die Integration in diesem Fall, jetzt für die Zuhörer wieder, wir benutzen einen Stream für die Audioaufnahme und wir benutzen eine Videokonferenz für und sehen uns gegenseitig. So, und jetzt ist natürlich in Wirklichkeit die Frage, welches ist der führende Audio-Stream? Muss natürlich der sein von der Aufnahme. Das heißt, wir sind alle gemutet in der Videokonferenz. Das ist natürlich für den normalen Anwender, ist das schon machbar, aber irgendwie auch unverständlich. Die richtige Entwicklung technisch wäre, dass die Videoplattform das erkennt, was natürlich in Wirklichkeit technisch möglich ist, und über eine Integration einfach wir nur noch ein Audio Button haben, nicht 2.
Oder die Integration der Audio-Plattform mit ihren Multitrack-Features in die Videotelefonie. Ne? Das wäre auch noch eine Alternative.
Und das meinte ich im Grunde genommen damit. Ja. Ich wollte es jetzt nicht zu kompliziert darstellen. Es ist ja, in Wirklichkeit geht es am Ende darum, und das ist auch der Schwerpunkt der Entwicklung, das alles einfacher zu machen. Also es muss ja in Wirklichkeit für den Endkunden einfach sein. Ja? Der, jetzt sind wir wieder bei der Autoindustrie. Wenn ich einen Führerschein mache, muss das ausreichen, um ein Auto zu fahren. Ich muss das Auto selber aber nicht verstehen. Ich muss deshalb nicht Ingenieur sein, der einen Motor konstruieren kann oder ein Auto lackieren kann oder schweißen kann. Muss alles nicht sein. Ich kann es aber fahren. Das würden wir uns wünschen, dass natürlich wird man Zoom nicht so mal eben bedienen können, sondern das wird so sein, wie als man das erste Mal sein Handy angestellt hat. Das dauert ein bisschen Zeit, bis das alles läuft. Da muss man sich auch mit beschäftigen. Und bitte ja, auch.
Das ist eine Kompetenzfrage, ne?
Auch genau,
die ganzen Fails, die wir bei Work from Home gesehen haben, da gibt es ja unzählige Geschichten. Manche sind lustig, manche sind eher ein bisschen traurig. Das hat aber mit Kompetenz und Nutzungsverhalten.
Auf jeden Fall, genau. Und das ist ja teilweise nicht nur so, dass das aus Versehen passiert, sondern teilweise sind da ja auch Sachen passiert, die einfach Leute absichtlich gemacht haben, um andere zu stören und so weiter.
Ja, also aber Bad Actors hast du ja halt immer. Ne?
Ja.
Und mit jedem Kommunikations- und Technologiesprung gibt es auch wieder neue Herausforderungen. Ne? Das ist bei uns ja auch der Fall gewesen schon des Öfteren. Ne?
Ja, da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen.
Per, gibt es noch eine Botschaft, die du gerne bei den Zuhörerinnen und Zuhörern platzieren möchtest?
Ja, also was man ja mitnehmen muss, als Zuhörer ist, Zoom ist die sicherste und größte Plattform weltweit im Augenblick. Ja, die sicher, damit meine ich jetzt nicht Datensicherheit, sondern damit bin ich jetzt auf, die ist natürlich auch Datensicherheit, die sicherste Plattform, sondern Zugangssicherheit und Sicherheit im Sinne von Verfügbarkeit. Ja, wir haben die höchste sozusagen oder die geringste Ausfallquote im Augenblick. Ja, wir haben die höchste Verfügbarkeit. Das heißt, selbst wenn jetzt noch ein Ansturm kommen würde, würde das alles wieder funktionieren. Oder es wird weiterhin funktionieren. Na, das sollen alle bitte mitnehmen. Wie gesagt, probiert's aus, beschäftigt euch damit, hilft der Digitalisierung. Bei denjenigen, die Kompetenz haben, hilft den Schülern und den Lehrern, die vielleicht nicht haben. Natürlich haben alle Lehrer Riesenkompetenzen, aber vielleicht nicht unbedingt im Digitalisierungsbereich. Das geht alles in Wirklichkeit. Man muss sich darum nur richtig doll kümmern. Ja?
Lieber Per, das sind schöne Closing Words. Ja, ich glaube, dass das Bildungswesen, speziell da, euer Engagement, also ich finde das persönlich auch stark, dass du da so einen Fokus drauf legst. Und möchte mich bei dir und dem ganzen Team von Zoom sowieso bedanken. Ihr habt ein ganz tolles Produkt, ja, von dem ich persönlich auch begeistert bin, auch wenn wir andere Produkte teilweise nutzen. Ja.
Ihr benutzt ja alle. Also ich war ja bei
WebEx. Die Vielfalt ist schön.
Ich kenne den WebEx-Vertrag, ich kenne den BlueJeans-Vertrag und ich kenne auch den Zoom-Vertrag.
Ach, sehr gut. Das ist immer schön, wenn man mit einem Experten, man muss sagen, so ein sehr speziellen Gebiet spricht, der wirklich die Historie und die Personen, die Macher, und eigentlich auch die Geschichte der Entwicklung komplett mitbegleitet hat. Vielen Dank für diesen Austausch, Per, und für deine persönlichen Perspektiven. War ein klasse Gespräch und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, tschüss und schönen Tag noch.
Und nächsten Dienstag hoffe ich, dass ich euch oder wir euch wieder begrüßen dürfen zu die Facebook-Marketing-Experten. Und bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu dem Podcast schreibt gerne per E-Mail an das Facebook-Update @fb.com in einem Wort. Ja, das Facebook-Update @fb.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, das hat euch was gebracht und Spaß gemacht. Bis bald.
Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.